Im ersten Moment glaubt man es nicht. Da habe ich mir gedacht, das wird jetzt wohl ein Druck sein. Ja, sowas kann jetzt hier nicht wirklich hängen.
Wenn man vor dem Blatt steht, hat man so das Gefühl, man weiß nicht genau, wie die Frau liegt, also wie die Perspektive funktioniert.
Es gibt keine Beschreibung des Raumes, es ist einfach nur auf diesem leeren Blatt.
Das heißt, dass es eigentlich das Blatt auch drehbar wäre. Rein theoretisch könnte man um den Akt rundherum gehen und ihn von allen Seiten ansehen.
Wie ein Close-up, ja. Man steht mit dem Künstler da und geht eigentlich immer näher an die Frau. Man ist so unmittelbar mit ihr konfrontiert.
Und dann war auf der Rückseite eine Inschrift, die wir eigentlich nicht gut lesen konnten. Uns war nicht ganz klar, was da steht. Und wir haben dann ein Foto davon gemacht und unserer Restitutionsabteilung geschickt. Und die haben dann gleich zurückgeschrieben und gesagt, ja, da steht Serena Lederer.
Über den Wert der Kunst. Der Dorotheum-Podcast.
1,8 bis 2,5 Millionen Euro. So viel soll ein Blatt Papier wert sein? Zugegeben, ein sehr besonderes Blatt Papier. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Maurer und zusammen mit dem Team des Dorotheum schauen wir in dieser Podcast-Folge auf ein Werk, das bald bei einer Auktion unter den Hammer kommt, aber schon jetzt für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Egon Schieles Kauernder Rückenakt. Entstanden 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg. Ich habe dazu eine Expertin und einen Experten vom Dorotheum getroffen. Marianne Hussel-Hörmann, sie ist Expertin für die Kunst der österreichischen Moderne, und Bernhard Brandstetter, den Leiter der Abteilung für moderne und zeitgenössische Kunst. Die beiden haben mir einen exklusiven Blick noch vor dem offiziellen Opening auf das millionenteure Blatt gegeben. Und so viel kann ich schon jetzt verraten, Schieles Kauernder Rückenakt beeindruckt sofort. Aber was macht diese Zeichnung eigentlich so außergewöhnlich? Warum zahlen Sammlerinnen und Sammler dafür einen Preis, bei dem vielen von uns schwindlig wird? Und welche Geschichte steckt hinter dem Namen Lederer auf der Rückseite? All das erfahren Sie in den kommenden Minuten, weil Kunst eben mehr ist, als man sieht. Wir befinden uns im ersten Stock des Wiener Dorotheums. Die Wände sind petrolfarben ausgemalt, die Beleuchtung elegant gedimmt.
Wir stehen im sogenannten Karlssaal im Dorotheum im ersten Stock, und in einer der zentralen Nische sehen wir das Bild eines zusammengekauerten weiblichen Aktes. Es ist ein Rückenakt und die junge Frau hat ein rostbraunes Haar, ein sehr schönes, wallendes, leicht gewelltes Haar.
1917 malt Egon Schiele dieses Bild, diese Zeichnung, mit schwarzer Kreide und farbiger Gouache, einer wasserlöslichen Malfarbe.
Das Blatt ist freihängend, das heißt, das Passepartout überdeckt nicht die Ränder. Dadurch gewinnt das Blatt auch an Lebendigkeit und einen sehr lebendigen Eindruck.
Marianne Hussel-Hörmann ist Expertin für die Kunst der österreichischen Moderne, also für die Kunst zwischen 1900 und 1945. Sie hat schon einige Bilder dieses Formats gesehen. Der Kauernde Rückenakt, das Top-Lot der kommenden Auktion, lässt sie aber trotzdem nicht kalt.
Ich finde, es hat eine unglaubliche Leichtigkeit. Dieser Akt ist, so diese junge Frau hat ihre Beine angewinkelt und sie scheint aber zu schlafen, vielleicht ist die junge Frau auf einem Polster gelegen, den der Künstler weggelassen hat. Auf alle Fälle hat man jetzt eigentlich den Eindruck des Schwebens, auch Gleitens. Wir wissen nicht, wo er ist. Es gibt keine Beschreibung des Raumes. Es ist einfach nur auf diesem leeren Blatt, also wie quasi in einem schwerelosen Raum. Und das finde ich ein besonderer Eindruck, der immer wieder fasziniert auf den ersten Blick hin.
Denn obwohl das Blatt über 100 Jahre alt ist, wirkt es extrem modern. Kein Hintergrund, keine Möbel, kein Kontext. Nur ein einzelner, eben kauernder Frauenkörper. Als hätte der Künstler einfach alles weggelassen, was irgendwie von dem Modell ablenken könnte. Heute kennt man Schiele als den jungen Wilden der Wiener Moderne, einer, der viele, viele nackte Frauen gemalt hat. Aber natürlich steckt noch etwas mehr dahinter. Geboren wird er 1890 in Tulln in Niederösterreich. Schon früh geht er seinen eigenen Weg, kantiger, direkter, kompromissloser als viele Zeitgenossen wie etwa Gustav Klimt. Schieles Bilder und vor allem seine Akte zeigen nämlich keine idealisierten, also geschönten Körper, sondern echte Menschen in all ihrer Verletzlichkeit. Mit knochigen Linien, verdrehten Posen und einer Erotik und Emotionalität, die im frühen 20. Jahrhundert für reichlich Aufsehen sorgen. Im Mittelpunkt seines künstlerischen Interesses reflektiert er die menschliche Existenz. Die Körper in seinen Bildern und Zeichnungen befinden sich dabei oft in einem leeren Raum, hineingeworfen sozusagen in die Weite der Existenz. Der Grund: Schieles Generation befindet sich selbst in der Schwebe, im Zwischenraum, zwischen Kaiserreich und Moderne, zwischen Sicherheit und Krieg. Und während draußen die Weltordnung bröckelt, zeigt der Künstler, was das mit den Menschen macht. Mit Nähe, mit Begehren, mit Einsamkeit.
Also was ich faszinierend finde, ist die Perspektive.
Bernhard Brandstetter leitet die Abteilung für moderne und zeitgenössische Kunst am Wiener Dorotheum.
Wenn man vor dem Blatt steht, hat man so das Gefühl, man weiß nicht genau, wie die Frau liegt, also wie die Perspektive funktioniert. Und da, glaube ich, muss man wissen, dass Egon Schiele eine Spezialität hatte, und zwar hat er gerne sich auf ein kleines Stockerl gestellt und dann von oben das Modell gezeichnet. Und wenn man das weiß, glaube ich, kriegt man auf einmal einen ganz anderen Blick drauf. Das heißt, dass es eigentlich das Blatt auch drehbar wäre. Rein theoretisch könnte man um den Akt rundherum gehen und ihn von allen Seiten ansehen. Und was Schiele dann macht, was wir hier auch sehen, hat eine sehr schöne große Signatur rechts gesetzt. Ganz typisch in so einem Quadrat, Egon Schiele 1917. Und damit orientiert er dann das Blatt. Also sozusagen, so muss man es jetzt hängen. Wobei man es auch anders hätte hängen können, rein theoretisch.
Im Wiener Dorotheum hängt Schieles kauernder Rückenakt selbstverständlich richtig herum. Wobei, wenn man länger hinsieht, ist das eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Es geht um den Blick selbst und um die Nähe zur dargestellten nackten Frau, erklären Bernhard Brandstetter und Marianne Hussel-Hörmann.
Also das ist ganz typisch für Schiele. Eigentlich seine Akte sind immer solitär, ohne Sessel, ohne Interieur. Da geht es nur um den Akt, um die Körperlichkeit des dargestellten Modells. Und das macht ihn auch so modern und außergewöhnlich sicher.
Egon Schiele geht es immer um die Körperlichkeit und das aber rein aus künstlerischem Aspekt heraus. Was macht ein Körper? Wie ist das Verhältnis zu einem Raum? Also da geht es um ganz zentrale Fragen und nicht so sehr um die Wiedergabe einer ganz bestimmten Person in einem ganz bestimmten Ort oder Raum hin. Das interessiert ihn weniger. Die Zerrissenheit, diese expressive Zerrissenheit seiner früheren Jahre, die wandelt sich jetzt in eine wunderbare Linie, die immer schön durchgezogen ist. Also seine Körperformen werden auch weicher. Und es ist offensichtlich, dass auch sein Blick auf die Frau oder sein Blick auf den Menschen und den Körper einer Wandlung unterlegen ist.
Schiele hat von dem Modell wahrscheinlich in der Sitzung mehrere Zeichnungen gemacht und sich dann einige herausgesucht, die er nachträglich koloriert hat. Und das ist auch ein typisches Merkmal der Zeichnung aus diesen Jahren, dass er zuerst eine ganz zarte Grundierung gemacht hat im Körper und dann mit einem sehr, sehr trockenen Pinsel mit Gouache so farbige Höhepunkte gesetzt hat, in Rot, Grün, Gelb und so mit dem Körper modelliert. Was bei dem Blatt besonders schön ist, ist das Haar, das also wirklich mit viel Gouache aufgetragen ist. Und was er dann gemacht hat, um das Ganze noch stärker zu strukturieren, ist, er hat den Pinsel umgedreht und mit der Rückseite des Pinsels Linien ausgekratzt, um dem Ganzen so mehr Leben zu geben.
Wer also ein bisschen näher an das millionenschwere Blatt rangeht, und das ist im Dorotheum besser möglich als in einem Museum, der sieht diese feinen Kratzer, die Handschrift des Malers. Was aber auch auffällt, der kauernde Rückenakt passt nicht so ganz aufs Zeichenblatt, so wie wir das im Schulunterricht ja eigentlich gelernt haben. Ein Teil der Frisur der kauernden Frau ist oben abgeschnitten. Hat sich Schiele also vermalt, frage ich Marianne Hussel-Hörmann.
Das ist ein netter Aspekt von Ihnen. Das betont einmal mehr diesen ersten Eindruck, den ich erwähnt habe, dass es sich hier wie um eine schwebende Frau handelt. Der Körper unten behebt sich ja weg vom Rand. Hingegen das Haar scheint schon außerhalb des Bildes zu gleiten. Ja, das ist also auch ein, muss sagen, ein künstlerischer Trick, um dem Gemälde auch eine Art von Beweglichkeit zu geben. Also es geht hier sicher auch um eine Auseinandersetzung von Bewegung, von Vergänglichkeit, vom Schweben selber, wie man diese eigentlich schwierigst malerisch umzusetzenden Begriffe umsetzen kann und dafür eine Lösung zu finden. Und das ist eigentlich auch, ist auch wie ein Close-up. Ja, man steht mit dem Künstler da und geht eigentlich immer näher an die Frau. Man ist so unmittelbar mit ihr konfrontiert.
»1917, das Jahr, in dem Egon Schiele diesen kauernden Rückenakt malt, ist ein Jahr voller Spannungen, nicht nur für den Künstler. Europa steckt mitten im Ersten Weltkrieg. Viele Künstlerkollegen von Schiele sind an der Front oder bereits im Krieg gefallen. Die kulturelle Glitzerwelt mit Klimts goldenen Gemälden oder dem gemütlichen Wiener Kaffeehaus Tratsch ist vorbei. Statt Optimismus liegt Nervosität in der Luft. Schiele selbst ist offiziell untauglich für die Front, trotzdem wird er eingezogen, kommt zuerst nach Prag und dann in ein Kriegsgefangenenlager nach Mühling in Niederösterreich. Im Jänner 1917 darf er endlich wieder zurück nach Wien und in sein Atelier nach Hitzing. »In Wien werde ich täglich Zeit haben zu arbeiten«, schreibt Schiele an einen befreundeten Kollegen. Sein Stil wird in diesen Jahren erwachsener, kann man sagen. Mehr existenzielle Tiefe und fast schon ein spirituelles Interesse am Menschen. Seine Linien bleiben scharf, aber der Ton wird etwas nachdenklicher. 1917 ist für Schiele also ein Jahr zwischen Hoffnung und Abgrund. Und genau in diesem Spannungsfeld schafft er einige seiner stärksten Arbeiten, darunter eben auch den kauernden Rückenakt im Wiener Dorotheum.
Und was für ihn ganz besonders war, 1915, nur wenige Wochen vor seiner Einberufung, hat er geheiratet. Es war seine Nachbarin Edith Harms. Und das ist jetzt das erste Mal 1917, dass sie auch einen gemeinsamen Haushalt machen. Also eigentlich hat es wirklich sehr schön, sehr hoffnungsvoll begonnen. Und vielleicht ist auch das eine Stimmung, die sich in diesem Blatt wieder spiegelt.
Das Glück dauert aber leider nur kurz. 1918 stirbt Egon Schiele mit nur 28 Jahren an der spanischen Grippe, gerade als seine Karriere eigentlich richtig durchstartet. Das Werk gehört also zu Schieles spätem Reifenschaffen. Jeder Strich, jede Körperhaltung wird da zum Welterklärungsmodell. Außerdem sind Arbeiten dieser Qualität heute extrem selten am Markt. Ähnliche Schiele-Meisterwerke hängen meistens in Museen oder alteingesessenen Sammlungen und wechseln nie ihre Besitzer. Und schließlich bündelt dieses Bild all das, was Sammlerinnen und Sammler an Schiele fasziniert. Dieses Spiel aus Nähe und Distanz, diese besondere Mischung zwischen psychologischer Spannung und einem Menschenbild, das, man kann es sagen, direkt unter die Haut geht. Kurz gesagt, hier steckt das ganze Wien um 1900 drin. Und genau das macht das Blatt so wertvoll. So beeindruckend schon die Vorderseite ist, Marianne Hussel-Hörmann und Bernhard Brandstetter haben auch einen kleinen Kunstkrimi auf der Rückseite entdeckt.
Genau, also die Rückseite, das Blatt kam zu uns gerahmt und montiert. Und wir haben es dann katalogisiert und im Rahmen der Katalogisierung aus dem Rahmen genommen und aus dem Passepartout lösen lassen. Und dann war auf der Rückseite eine Inschrift, die wir eigentlich nicht gut lesen konnten. Uns war nicht ganz klar, was da steht. Und wir haben dann ein Foto davon gemacht und unserer Restitutionsabteilung geschickt, einfach um zu wissen, ob die das lesen können, weil die sind sehr geübt, schwierige Sachen zu lesen. Und die haben dann gleich zurückgeschrieben und gesagt, ja, da steht Serena Lederer. Das war dann sozusagen der Beginn unserer Recherche zur Provenienz des Werkes.
Bei dem Namen Serena Lederer schrillen in Auktionshäusern nämlich schon leicht die Alarmglocken. Warum? Frage ich Bernhard Brandstetter.
Serena Lederer war die Gattin von August Lederer und August und Serena Lederer waren vielleicht die größten Kunstsammler Österreichs und sicher auch Europas am Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie hatten eine unglaubliche Sammlung an Renaissance-Bronzen, alten Meistern, die größte Sammlung an Klimt-Ölgemälden im Privatbesitz. Und auch über 300 Papierarbeiten von Egon Schiele. Also ja, das ist eine ganz, ganz große Sammlung. Und was natürlich, Sie sagen, Alarmglocken, das ist auch richtig, weil August und Serena Lederer als Juden waren verfolgt. August starb allerdings schon 1936, also vor dem Anschluss, aber Serena war verfolgt und hat auch ihr gesamtes Vermögen verloren.
Obwohl die Lederers über 300 Schiele-Zeichnungen besitzen, kann sich Serena Lederer aber irgendwie nie ganz an den Künstler gewöhnen. Weder an die Person noch an seine Arbeiten. Egon Schiele hält auch etwas Abstand zu ihr. Seine Zeichnungen schickt er meist per Vermittler an die Lederers oder gibt sie einem seiner Modelle mit, die sie in der Wohnung des Paares dann abliefern. Nach August Lederers Tod 1936 führt Serena Lederer die gemeinsame Sammlung weiter. Doch die Wirtschaftskrise wirkt nach. In Europa ziehen politische Gewitterwolken auf und der Antisemitismus wird gesellschaftsfähig. 1937, also nur ein Jahr nach dem Tod ihres Gatten, zeigen die Nationalsozialisten in München ihre berüchtigte Ausstellung »Entartete Kunst«. Ein unmissverständliches Warnsignal für alle, die wie die Lederers mit der modernen Kunst ihrer Zeit verbunden sind. Mit dem Anschluss Österreichs 1938 kippt diese angespannte Lage dann endgültig. Für jüdische Familien wie die Lederers bedeutet das Enteignung und vollständige Entrechtung. Serena Lederer wird systematisch schikaniert, darf an kaum etwas festhalten und verliert schließlich ihr gesamtes Vermögen. Die einzigartige Kunstsammlung wird arisiert, wie es heißt, also geraubt und verteilt, an staatliche Institutionen, NS-Funktionäre oder über rasche Verkäufe auf dem Kunstmarkt verschoben. Der Zweite Weltkrieg bringt nicht nur menschliche Katastrophen, sondern auch die Zerstörung kultureller Schätze. Viele Werke aus der Sammlung Lederer, darunter bedeutende Klimt-Gemälde und Zeichnungen, werden aus Bombenangst auf Schloss Immendorf eingelagert. Mit Ende des Krieges brennt das Schloss nieder. Dabei werden weltberühmte Werke wie Klimts Fakultätsbilder vernichtet, Ikonen der Moderne gelöscht aus dem Gedächtnis der Kunstgeschichte. Während Serena Lederers Schwester und die Nichte im Ghetto umgebracht werden, kann sie fliehen. Doch sie bleibt im Exil entwurzelt. Serena Lederer stirbt 1943. Nach dem Krieg beginnt für die Nachfahren ein langer Kampf um Rückgabe und Gerechtigkeit. Einige Werke tauchen Jahrzehnte später wieder auf, andere bleiben verschollen oder sind für immer zerstört. Wenn heute ein Werk aus der Sammlung Lederer auf den Markt kommt, wie Schieles Kauernder Rückenakt, ist das immer auch ein Moment der Erinnerung an die Blüte einer Kultur, an ihre gewaltsame Unterbrechung durch die NS-Zeit und an die Verantwortung, diese Geschichte nicht zu trennen von dem, was heute gehandelt, geschätzt und ausgestellt wird. Die Kunst trägt hier nicht nur einen ästhetischen, sondern auch historischen und moralischen Wert.
Also ein Blatt mit der Provenienz Lederer, ohne dass man weiß, dass die Familie das selbst verkauft hat, was auch immer wieder vorkommt aus Sammlungen, ist eigentlich am Kunstmarkt nicht anzubieten. Das heißt, man muss mit den Nachfahren nach August und Serena Lederer eine Lösung finden, um das Blatt in einer Auktion anbieten zu können. Und das haben wir auch gemacht.
Interessantes Detail an dieser Stelle, die Familie, also die Nachfahren von August und Serena Lederer, wussten gar nichts von dem Blatt, erzählt Bernhard Brandstätter. Im Schiele-Werkverzeichnis ist es zwar aufgelistet, auch mit einem Foto. Dort steht als Provenienz allerdings nur Privatbesitz.
Also es war eigentlich niemandem bekannt, dass das ein Blatt aus der Sammlung Lederer ist. Und nur die handschriftliche Signatur auf der Rückseite von Serena Lederer hat also diese Provenienz offenbart. Das heißt, die waren eigentlich, kann man sagen, erfreut. Es ist ja immer wieder schön, Dinge zu finden. Und die Zusammenarbeit mit ihnen, mit den Erben, war sehr gut. Und so konnten wir eine Einigung zwischen den Erben und den jetzigen Besitzern finden und können es anbieten in einer Auktion.
Und auch wenn das Blatt bald in neue Hände kommt, dieser Moment der Entdeckung, der bleibt. Marianne Hussel-Hörmann erinnert sich gut an diesen Augenblick.
Im ersten Moment glaubt man es nicht. Es ist auch nicht so gewesen, dass der Anruf gelautet hat, ich habe einen Schiele, sondern es war ein Nachlass und man brauchte jemanden, der die Bilder auch schätzt und einmal sagt, was ist. Es waren auch andere Kunstgegenstände. Und in dieser Wohnung war eben eine schöne Sammlung und in dem einen Zimmer hängt dann dieses Blatt. aber nicht so schön gerahmt, sondern einfach irgendwo zwischen anderen Blättern, also zwischen anderen Bildern. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, das wird jetzt wohl ein Druck sein. Ja, sowas kann jetzt hier nicht wirklich hängen. Und dann war es natürlich klar, dass es sich hier um ein Original handelt. Habe dann auch gleich die Recherche gemacht im Werkverzeichnis, habe es gefunden. Und damit war es dann natürlich dann schon klar, dass das hier ein wirklich schönes Blatt ist und auch einen Wert hat, der nicht alltäglich ist, sagen wir so. Ne?
Klingt fast ein bisschen abgeklärt. Schließlich passiert so etwas ja nicht jeden Tag. Da könnte man meinen, man würde eigentlich sofort den Kollegen anrufen oder schnell eine WhatsApp-Nachricht verschicken mit jeder Menge Ausrufezeichen und Emojis.
Na, man ist schon, das ist schon ein bisschen nüchtern auch. Also man muss seine Emotionen auch nicht ganz so ausleben lassen. Aber es ist einfach, es ist das Arbeiten dann mit dem Blatt, also auch wirklich, dass sich in diese künstlerische Arbeit hineinzudenken und hineinzuleben, ist für sich schon so befriedigend. Dann auch noch die Provenienzgeschichte zu erforschen. Der ganze Prozess ist eigentlich etwas, was einem sehr, sehr viel Freude bereitet.
Und wie fühlt es sich für den Abteilungsleiter an, wenn so ein millionenschweres Blatt auf dem Tisch liegt? Ich frage nach bei Bernhard Brandstätter.
Das ist für uns ja das tägliche Brot. Schöne Dinge kommen und gehen bei uns. Und was mich auch, wie Marianne schon gesagt hat, freut, ist, dass wir diese schwierige Geschichte des Blattes eigentlich zu einem guten Ende bringen konnten. Dass wir eine Einigung zwischen den Erben und den jetzigen Besitzern finden konnten. Und dass es jetzt auf den Kunstmarkt kommt und hoffentlich in einer ganz großen Sammlung endet.
Und wenn die Expertin und der Experte aus dem Wiener Dorotheum dann doch wieder einmal Lust haben, sich an diese Geschichte und dieses Bild zu erinnern, dann haben sie auf dem Desktop noch genug Fotos davon zum Durchklicken.
Wir haben ja auch ein Booklet produziert, wo man sich's anschauen kann. Also sowas vergisst man auch nicht. Das ist schon ein bleibendes Erlebnis, so ein Blatt begleiten zu dürfen für einen kurzen Abschnitt.
Das Booklet von Egon Schieles Kauerndem Rückenakt kann man übrigens direkt auf der Homepage des Dorotheums als PDF herunterladen. Für all jene, die bei einem Schätzpreis von 1,8 bis 2,5 Millionen Euro vielleicht nicht mitbieten. Das Werk ist frei zugänglich ab sofort bzw. dem 8. November im Wiener Dorotheum zu besichtigen. Die Auktion findet am 18. November statt. Alle Infos dazu gibt's auf dorotheum.com. Das war Über den Wert der Kunst. Der Dorotheum-Podcast. Ich bin Andreas Maurer und im Namen des Dorotheum-Teams verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, weil Kunst eben mehr ist, als man sieht.